Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider. Ich bin wissenschaftliche Referentin am Roman-Herzog-Institut. Hier diskutieren wir mit Expertinnen aus unterschiedlichsten wissenschaftlichen Forschungsbereichen und Praktikerinnen darüber, in welcher Gesellschaft wir leben möchten. Eine Frage, die der Namensgeber und Schirmherr des Instituts, Bundespräsident Roman Herzog, 1999 in seiner Ruckrede aufgeworfen hat. In der ersten Staffel geht es um das Thema Spaltung von Gesellschaft. Heute zu Gast der Soziologe Stefan Radiel.
Es ist mir bis heute nicht attraktiv, einen Fachaufsatz zu schreiben, von dem ich weiß, dass nur 30 Leute ihn lesen werden und 20 Leute wissen es eh schon vorher. Es ist mein Ziel, etwas zu schreiben, was viele Leute lesen. Der Stefan Radiel hat eine, nennen Sie es Passion, manche Leute sagen Verrücktheit, er fährt gerne Fahrrad. Und zwar weit und über Berg und Tal. Fällt mir nicht schwer, einfach zu sagen, dass ich dem Mann dankbar bin.
Hallo, Herr Professor Radiel. Ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen. Und sehen Sie es mir nach, dass ich einfach mal so frage, weiß man schon immer, dass man Soziologe werden möchte?
Also, was man weiß, weiß ich nicht. Ich wusste es nicht, definitiv nicht. Ich wollte lange Volkswirtschaftslehre studieren. Bin übrigens heute noch der Meinung, dass man Makrosoziologie, also so Soziologie aus der Adlerperspektive sozusagen, eigentlich nicht betreiben kann, ohne wirtschaftliche Zusammenhänge auch zu kennen. Das macht keinen Sinn. Wieso genau, das kann ich jetzt vielleicht ein Stück zu rekonstruieren, aber das war mir damals überhaupt nicht klar, bin dann bei der Soziologie gelandet, habe Politik im Nebenfach studiert, das war ja ein Magisterstudium zunächst, wo man ein Hauptfach und zwei Nebenfächer hatte, eins Politik-Nebenfach und eins war slawische Philologie, das hängt vielleicht ein bisschen mit meinen Vorfahren zusammen, aber hängt sehr viel direkter damit zusammen, dass ich immer sehr gerne belletristische Bücher gelesen habe und insbesondere die Russischen haben es mir damals angetan, also wollte ich das im Original lesen und was mir dann auch, wenn auch mühsam, gelungen ist.
Belletristik lesen, slawische Literatur, die Russen angetan. War das selbstverständlich bei Ihnen zu Hause, dass Sie sich mit, wie soll ich jetzt sagen, Dingen, die einem vielleicht nicht nah über dem Weg liegen, in der Schule beschäftigt und auseinandersetzt?
Nein, das war überhaupt nicht selbstverständlich. Meine Eltern sind von eher bescheidener Herkunft, haben aber beide interessanterweise das Abitur gemacht, also haben es durchaus geschafft, aus ihrer Herkunft ein Stück weit nach oben zu gelangen. Mein Vater hat dann allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg, als er sehr bald eine Familie ernähren musste, wieder wie seine Vorfahren als Arbeiter weitergemacht. Er musste halt schlichtweg Geld verdienen. Das verdiente man damals auf dem Bau sehr schnell und für große Rosinen war da erstmal kein Platz. Also ich komme aus einem sehr hybriden, sehr heterogenen Elternhaus, was einerseits hatten meine Eltern Abitur, andererseits wuchs ich auf in bescheidenen finanziellen Verhältnissen. Da war zunächst mal wenig Platz für große Pläne, sich mit Literatur, mit Geschichte oder sonst was zu beschäftigen. Meine Mutter ja, hat mir die Liebe zur Musik übrigens auch hinterlassen, aber die Zahl der Bücher schon, die bei uns zu Hause stand, hielt sich in ganz engen Grenzen.
Das sieht heute wahrscheinlich anders aus. Die Zahl der Bücher, die bei Ihnen in den Schränken zu Hause steht, stelle ich mir jetzt, wenn ich in einen Professorenhaushalt mich reindenke, als immens vor und sehe lange Reihen von hohen Bücherregalen.
Das ist auch so und deswegen erweckt allein die Vorstellung, dass ich umziehen müsste, schon ein mittleres Grauen. Jeder weiß, dass Umzugskisten voll mit Büchern sehr schwer werden und verlassen sich drauf, da wären viele Umzugskisten fällig. Noch ein Satz zu meinem Elternhaus sagen darf. Da gab es, wie gesagt, nicht viele Bücher, auch weil die Mittel erstmal gar nicht da waren. Es gab ein einbändiges Brockhaus-Lexikon, das kannte ich dann auswendig, ungelogen auswendig.
Steht das heute noch in Ihrem Bücherschrank?
Das steht in dem Bücherschrank meiner jüngst verstorbenen Mutter immer noch, ja.
Herr Radiel, ich habe vorhin gesagt, dass Sie in Bamberg Ihre erste Professur gestartet haben. Ich selber bin Zugroste in Bayern, komme aus Hessen, jetzt 17 Jahre hier und ich sag's Ihnen, da tun sich immer noch manchmal Bücher mit 7 Siegeln für mich auf. Wie war das für Sie als Pfälzer, nach Bayern zu kommen und der erste Tag an der Uni, hat das Überraschungen für Sie bereitgehalten?
Naja, es war zunächst mal die Flucht aus einer Kleinstadt, die ich als sehr langweilig und uninspirierend empfunden habe, in das München, was damals geknistert hat, wenn ich das mal so formulieren darf.
Ich schieb noch mal ein, 1968 sind Sie nach München gelatzelt.
Ja, und das war auch die entsprechende Zeit, diese ganze Studentenrevolte, die hatte ja nicht nur noch einen politischen Aspekt, die hatte eine sexuelle Kleidung, eine andere Art miteinander umzugehen, mit mancherlei Übertreibungen gesegnet. Das hat natürlich aus der langweiligen Kleinstadtperspektive zunächst mal sehr, sehr verlockend ausgesehen. Wenn ich dann auch bald gemerkt hatte, dass ich weder politisch noch was die Lebensweise anti-autoritär oder sowas betrifft, da richtig voll mitgemacht habe. Ich war nicht der typische 68er, aber natürlich, wie alle in der Zeit, ein Stück weit schon damit angesteckt, infiziert und habe das auch genossen. Habe das als Freiheit genossen, da war auch was los. Ich glaube, das war auch ein wesentlicher Hintergrund, dass ich mich dann mit Milieus beschäftigt hatte. Denn diese Art von, was an Überzeugungen Gruppen von Menschen zusammenhält und sie und zum Beispiel dazu bringt, ganz anders zu leben als andere, da war München natürlich ein Laboratorium. Die beste Hexenküche, die man sich vorstellen konnte. Es war was los, salopp gesagt, ja.
Und Sie haben daran teilgehabt?
Ein Stück weit schon, ja.
Ja. An der Universität dann angekommen, München 1968, Soziologiestudium. Sie haben einen bekannten Doktorvater, ein Förderer, ein Wegbegleiter für Sie, auch für lange Jahre. Wollen Sie da mit uns ein bisschen teilen, etwas aus Ihrem, aus Ihrer wissenschaftlichen Mitarbeit damals am Institut?
Ja, es fing einfach damit schon mal an, dass im 5. oder 6. Semester mich dieser Professor, das war Karl Martin Bolte, ein damals recht bekannter deutscher Soziologieprofessor, der auch viel gerade in die Sozialkunde hinein bewirkt hat und veröffentlicht hat. Der hat mich quasi entdeckt, oder vielleicht habe ich einfach nur mein Mundwerk zu weit aufgerissen in seinen Seminaren. Und ich wurde dann wissenschaftliche Hilfskraft, was insofern wichtig war. Ich hatte schlichtweg kein Geld, hatte mir das vorher auf dem Bau verdient, um studieren zu können. Und konnte da mein Studium finanzieren. Das war ganz wichtig. Und er hat mich dann immer wieder für andere Dinge eingesetzt, habe Buchmanuskripte vorformuliert, viel Material gesammelt, Vorlesungen gemacht und am Ende, ich weiß nicht, wie laut man das jetzt sagen darf, meine letzten Scheine habe ich in Seminaren gemacht, die ich selbst gehalten habe. Die Bolte dann unterschrieben hat, die Scheine, im Grunde habe ich die Scheine, die allerletzten, in meinen eigenen Seminaren gemacht. Es war also ein Verhältnis, das sich dann auch sehr freundschaftlich gestaltet hatte, war aus, für damalige Verhältnisse war Martin Bolte ein lockerer, unkonventioneller Professor, der bei weitem nicht diese Steifheit an sich hatte wie viele andere, war ein sportlicher Mensch, sehr geselliger Mensch, der auch, wir waren zum Beispiel eine jahrzehntelang bestehende Skifahrergruppe, die intensiv und nicht schlecht Ski gefahren ist. Auch das war Martin Bolte ein Anliegen. Er hatte zum Beispiel 2 Sonderforschungsbereiche auf den Weg gebracht. Das sind ganz große Forschungsverbünde, wo eine ganze Generation von Soziologen eine Startrampe hatte. Und das tat er den jungen Leuten und uns zuliebe. Das tat er aber auch, weil er einfach mit Leuten auch was zu tun haben wollte und sich nicht nur wissenschaftlich beschäftigen wollte. Ja, das war ein gutes Verhältnis. Ich habe auch persönlich, fällt mir kein Zacken aus der Krone zu sagen, dass ich auch für meine persönliche Entwicklung viel gelernt hatte. Mir wurde vieles nicht in die Wiege gelegt, was man so braucht, um im Wissenschaftsbereich und in anderen Milieus sich zu bewegen. Habe ich viel gelernt von ihm. Fällt mir nicht schwer, einfach zu sagen, dass ich dem Mann dankbar bin.
Ihre Freundschaft lässt mich hierzu mithören, dass Sie auch sehr vertraut miteinander waren. In der wissenschaftlichen Forschung spielt Vertrauen ja auch eine Rolle, insofern gerade auch für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass sie einen Sparringpartner erwischen, jemanden, der sie fördert mit ihren Ideen und Impulsen. Wie war das damals bei Ihnen? Gab es da so wöchentliche Gesprächskreise, wo man sich das vorstellt, wie die Doktoranden zusammensitzen? Ist man kritisch miteinander ins Gefecht gegangen? Wo hat man so seine Inspiration herbekommen, eine Doktorarbeit über die Strukturen von Macht zu schreiben?
Also das Mann kann ich Ihnen nicht beantworten. Ja, das war Sie. Doch ein sehr spezifisches Verhältnis, was ich zu Martin Bolte hatte. Ich habe natürlich auch handwerklich sehr, sehr viel gelernt, indem ich das Rohmanuskript eines Aufsatzes oder Buches schrieb und es dann wieder bekam. Und es war auf ein Drittel seines Umfangs geschrumpft, wo der junge Stefan Radil natürlich stocksauer war, erst mal 2-3 Nächte schlecht geschlafen hat, weil man mein edles Manuskript in derartig gewissenloser Weise zusammengekürzt hatte. Und nach 3-4 Tagen musste ich mir eingestehen, dass eigentlich das Gleiche drin stand wie in meinem länglichen Elaborat, nur mit viel einfacherer Sprache und viel besser verständlich. Auf diese Weise habe ich wirklich viel gelernt.
Wissenschaftskommunikation ist Ihnen also ein Anliegen. Rausgehen, dass die Leute verstehen, was forscht jemand, was forschen Sie, wenn ein Wissenschaftler seine Ergebnisse publiziert, sollen die auch für jeden verständlich sein?
Ja, das war schon Martin Boltes Anliegen und meines auch. Und ich glaube, wir beide haben ein kleines Stückchen dazu beigetragen, dass so bestimmte unheilige Traditionen zumindest im Bereich der Sozialwissenschaften sich etwas gemildert haben. Mit unheilig meine ich, schreibe deine Artikel so, dass sie mit möglichst vielen Fremdwörtern angereichert sind, dass sie möglichst komplizierte Sätze enthalten und möglichst viele Anspielungen gelehrter Art oder auf Methoden. Ziel muss sein, dass sie am Ende nur von 30 Leute oder von überhaupt niemand verstanden werden. Dann bist du ein großartiger Wissenschaftler. Das war meinem Lehrmeister ein Gräuel, immer ein Gräuel, diese Art von unheiliger Tradition auch Ich bin in meiner Disziplin berühmt, berüchtigt, dass ich sehr einfach schreibe. Es gibt bestimmte Kollegen, die das gar nicht so sehr schätzen, aber viele eben doch. Aber man erreicht eben Leute. Es ist mir bis heute nicht attraktiv, einen Fachaufsatz zu schreiben, von dem ich weiß, dass nur 30 Leute ihn lesen werden und 20 Leute wissen es eh schon vorher. Es ist mein Ziel, etwas zu schreiben, was viele Leute lesen und was dann zum Beispiel über die Schulen oder über die politische Bildung, die Bundeszentrale und die Landeszentrale für politische Bildungen, habe ich viel mit denen zu tun gehabt, was unter die Leute kommt, ja, und auch verstanden wird. Ich habe bis heute ein großes Argwohn, wenn etwas ganz kompliziert geschrieben ist, hat es der Verfasser verstanden, was er dann schreibt? Wenn ja, dann könnte er es ja auch einfach schreiben, ne?
Sie haben uns teilhaben lassen, an welchen Begegnungsräumen Sie teilnehmen durften. In der Universität mit Studierenden, mit Ihrem Weggefährten und Lehrmeister, will ich es jetzt mal nennen. Heute stecken wir ja in pandemischen Zeiten und Studierende haben momentan gar nicht die Möglichkeit, sich gegenseitig zu begegnen, physisch sich auseinanderzusetzen, zu diskutieren. Stellt das Studierende heute für ganz besondere Herausforderungen?
Also das müssen Sie natürlich die Studierenden in erster Linie fragen. Das kann ich nur von außen einschätzen. Und meine Befürchtung ist, dass die Folgen eigentlich sehr, sehr ungut sind. Also studieren heißt ja nicht nur bestimmte Wissensinhalte und Methoden vermittelt zu bekommen. Studieren heißt auch eine völlig neue Lebensform zu haben, eine gewisse Unabhängigkeit von Schule und Elternhaus zu haben, auch sehr viel damit in Berührung zu kommen, dass wissenschaftliche Inhalte der Diskussion bedürfen, dass es eigentlich nicht unbedingt darum geht, jetzt etwas beigebracht zu kriegen, so ist es. Das ist vielleicht in der Schule dominierend, wenn auch hoffentlich nicht allein beherrschend, sondern es geht in der Uni eben darum, dass Befunde in ihrem Reifegrad, sage ich mal, und in ihrer Methodenabhängigkeit dargestellt werden und dass man die Fertigkeiten hat, solche Befunde auch selber zu erarbeiten, dann aber auch der Diskussion ausgesetzt werden und die manchmal schmerzhafte, manchmal heilsame Erfahrung macht, dass andere Leute eben doch durchaus anderer Ansicht sind. Ob das auf digitale Art heute zu erreichen ist, möchte ich doch sehr zu bezweifeln. Also die Lebensform Student ist sicher so nicht zu erreichen und das Diskussionsforum Universität, ich habe meine Zweifel, ob das in Pandemiezeiten wirklich vermittelbar ist. Und es ist doch, wäre doch dann sehr, sehr schade, wenn eine ganze Generation von Studierenden ranwächst, die das nie erlebt hatte.
Vielleicht dann auch eine Generation, die nicht die Möglichkeit hatte, aus ihren sozialen Strukturen rauszutreten, andere soziale Strukturen kennenzulernen, sich zu erproben und damit vielleicht auch ein Verständnis für Gesellschaft zu entwickeln?
Ja, das ist ja heute, gerade in den Sozialwissenschaften, wo ja nicht nur das Bildungsbürgertum den Hintergrund der Studierenden bildet, sondern relativ viele von Sozialwissenschaftsstudierenden kommen aus sehr unterschiedlichen Arten von Elternhäusern. Allein das ist viel wert, wo die Chancen ja heute begrenzt sind. Andere Milieus wirklich kennenzulernen, war die Uni doch ein gewisser Raum, anders Denkende und anders Fühlende kennenzulernen und so in dem Fall unter die Leute zu kommen. Heute sitzen sie halt dann doch wieder vielfach vor ihrem Computer zu Hause oder wo sie sitzen und denen geht das ab.
Herr Radil, wenn man Sie im großen Bild fragt, was wäre denn Ihr Ideal von Gesellschaft?
Also da kann ich Ihnen jetzt keine besonders scharfe Antwort geben. Aber erstens weiß ich, dass moderne Gesellschaften zwangsläufig in sich immer unterschiedlicher werden. Das sind quasi natürliche Entwicklungen, das hängt mit Migration zusammen. Das hängt aber damit auch zusammen, dass Menschen durch die Modernisierung mit anderen Ländern immer öfter in Berührung kommen, dass die Menschen mehr Ressourcen haben im Durchschnitt, also mehr Geld, mehr Bildung und dadurch auch mehr Möglichkeiten haben, so oder anders zu leben. Sie sind also sehr unterschiedlich. Und ich finde das nicht nur eine zwangsläufige Entwicklung. Ich glaube, das enthält auch viele, viele positive Momente. Moderne Gesellschaften sind interessanter als vieles andere. Da gibt's sicher auch bedenkliche Entwicklungen. Da entstehen Milieus, die nicht unbedingt verträglich mit jedem anderen Milieu sind. Da kriegen wir Proben derzeit. Da entstehen Formen der sozialen Ungleichheit, die dann schon die Frage aufwerfen, ob bestimmte Kreise ein bisschen zu viel Macht entwickeln und ob andere Leute ein bisschen nicht im Keller der Gesellschaft gelandet sind und gerade deren Nachkommen viel beschnitten sind. Da gibt's schon problematische Entwicklungen, aber im Prinzip ist es eine Unterschiedlichkeit und eine Ungleichheit, die auch viele positive Aspekte hat. Meine Ideal von der Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die viele dieser Verschiedenartigkeiten als Anregungs- und Lernpotenzial bereithält und auch manche Ungleichheiten, das sage ich, obwohl das Wort Ungleichheit eigentlich eher verfemt ist, die manche Ungleichheiten als Ansporn und als Ziel bereithält, wo viele Leute auch gern hin wollten. Bei der Ungleichheit gibt's natürlich Grenzen. Das muss man klar sagen. Mein Ideal ist nicht eine Gesellschaft, wo politische Parteien völlig abhängig werden vom großen Geld, wie wir das in anderen Ländern zum Teil erleben. Mein Ideal ist natürlich erst recht nicht eine Gesellschaft, wo die Innenstadt von Obdachlosen übersät ist. Das geht so nicht. Aber im Prinzip ist soziale Ungleichheit für mich kein Schimpfwort, sondern Merkmal einer Gesellschaft, die ich eher erstrebenswert finde.
In dem Sinne, wenn ich Sie richtig verstehe, auch Ansporn. Ja.
Wenn ich das persönlich formulieren darf, mein Vater musste, obwohl er Abitur hatte, nach dem Krieg als Bauhandwerker wieder anfangen. Ich sehe ihn oft noch da sitzen, wie er abends vor einem Fernstudium-Lehrgang saß, damals alles auf Papier, wo man Techniker werden konnte. Natürlich ist das ein Ansporn für viele Leute, etwas zu werden und andere Verhältnisse zu erreichen. Ja, und deswegen ist mir es überhaupt nicht egal, ob eine Gesellschaft heute Aufstiegsmöglichkeiten und Mobilitätschancen eröffnet. Es ist mir bis zum gewissen Grade egal, ob die einen mehr und die anderen weniger verdienen. Aber es ist mir überhaupt nicht egal, ob auf der Schule gleiche Chancen herrschen und geschaffen werden.
Jetzt haben wir ja die Pandemie und ich selber bin Mutter von 3 Kindern. Das stellt Kinder und Eltern vor große Herausforderungen, gerade was Bildung auch im digitalen Raum, Beschulung zu Hause betrifft. Also es geht auch nicht spurlos an einem vorbei, diese Zeit, was man dort erlebt. Meinen Sie, dass das Auswirkungen auf das hat, welche Chancen diese Generation hat, die jetzt unter dieser Erfahrung in der Schule ist?
Also ich glaube, hier geht es gar nicht mehr um Meinungen. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern da bin ich mir sehr sicher und bin ja wirklich nicht der Einzige in Deutschland, dass das eben eine Ungleichheit der Chancen fördert, eine sehr negative Ungleichheit. Ich will es mal sehr einfach sagen, einer meiner Töchter arbeitet und auch ihr Ehemann arbeitet im Homeoffice. Es gab Zeiten, wo die beide schulpflichtigen Kinder ihre Schule nicht besuchen konnten. Das heißt, es gab auch Zeiten sogar, wo zu gleicher Zeit Konferenzen stattfanden, 4 Stück in der gleichen Wohnung, in der gleichen Familie. Das können Sie schlecht und recht stemmen, wenn sie die entsprechenden Geräte zu Hause haben, wenn sie dann eine Berufsstellung haben, wo sie sagen können, heute geht meine Teilnahme an der Konferenz nicht. Das können viele Leute einfach nicht. Die haben weder die Wohnung dazu, wo da die vier separaten Plätze sind, noch haben sie die Berufe, wo man einfach sagen kann, ich heute nicht. Noch haben sie auch die Motivation, mit viel Organisationsarbeit das auf die Reihe zu kriegen. Das sind einfach bestimmte Kinder wochenlang in der Situation, ihre Hausaufgaben und ihre Teilnahme an schulischen Konferenzen nicht abliefern zu können. Und das werden sie auch realistischerweise nicht wieder aufholen. Und da kriegen sie auch die entsprechenden Zensuren. Nein, da wird sozial gesiebt, ganz eindeutig. Familien, die nicht die vier Geräte haben, Familien, wo die Wohnung nicht gerodet ist, Familien, die nicht einen gewaltigen Organisationsaufwand betreiben können oder nicht die Motivation haben, haben dann Kinder, die auf der Schule entsprechende Einbußen haben. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist nicht meine Meinung. Ich glaube, das ist Faktum.
Ich wollte Sie trotzdem nochmal auf meine Frage von vorhin zurückkommen. Wie war denn Ihr erster Tag, wo Sie als ordentlicher Professor im Hörsaal standen, mehr oder weniger interessierte Gesichter Sie angeschaut haben und jetzt hieß es, los Stefan, jetzt leg ich los. Wie haben Sie sich gefühlt?
Ich hatte Ihnen ja meinen Lebenslauf in der Uni schon ein bisschen geschildert. So neu war die Erfahrung nicht. Also ich hatte, wie gesagt, schon als Student, das ist sicher sehr eigentümlich, als studentische Hilfskraft de facto Seminare geleitet. Die Scheine hat dann mein Chef unterschrieben und der auch ab und zu mal da war in den Seminaren. Ich hatte Lehrauftrag damals in der Hochschule für Politik in München und hatte ziemlich große Vorlesungen schon gemacht, bevor ich das erste Examen hatte. Also das war nicht so neu, das Ganze für mich. Insofern ist das, ja, das war nicht der Punkt, dass ich zum ersten Mal im Hörsaal saß. Ich fand es immer einen guten Beruf. Gut waren Vorlesungen halten zu können, dass ich will mal so sagen, Studierende, es gibt ja Gott sei Dank studentische Evaluationen in diesen Tagen. Das heißt, sie sind nicht mehr dann in einer götterähnlichen Freiheit und halten irgendwelche Lehrveranstaltungen, die sie selbst für toll halten, aber von den Studierenden dann als langweilig oder sonst was angesehen werden, sondern sie kriegen das schon hautnah mit dann, schriftlich, was die Studenten von ihren Vorlesungen halten. Das ist sehr gut so. Meine Vorlesungen galten so in der ersten Hälfte meiner Karriere überwiegend als interessant, als lehrreich. Da bekam ich gute Noten. Nur der Unterhaltungswert, der hielt sich in Grenzen. Ne? Weil natürlich der eifrige bis übereifrige Stefan Radil da relativ viel reinpackte, und auch insgesamt, sagen wir mal, ein etwas angestrengtes Flair verbreitete. Und das hat sich dann schon gelegt. Am Ende waren meine Vorlesungen, die waren fast schon Kult, weil ich vieles weglassen konnte und mich gelernt hatte, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und weil ich auch ein bisschen Show aus der ganzen Angelegenheit gelernt habe zu machen. Das hängt vielleicht mit Außenkontakten zusammen. Ich habe ja die letzten 10, 15 Jahre meines Berufslebens, sagen wir mal, auf der Kippe zwischen Praxis und akademischer Soziologie verbracht. Viel politische Bildung gemacht, viel Beratung gemacht, Stiftung geleitet und solche Dinge. Also hatte ich dann auch schon im Auftreten dann eine gewisse Erfahrung. Das machte mir mehr Spaß am Ende, diese Vorlesungen, ich glaube, den Studis auch. Und Seminare machte ich auch gern. Muss selbstkritisch sagen, dass vielleicht das nicht meine allerbeste Disziplin war, denn in Diskussionen mit Studierenden habe ich öfter mal zu lang geredet. Das war vielleicht eine gewisse Schwäche, ja. Aber was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, sind Prüfungen, die ich zu Hunderten gehalten habe, wie die meisten anderen Professoren. Die habe ich dann ziemlich nach Schema F abgehandelt, versucht, ein bisschen sensibel zu bleiben für so die Hintergründe des jeweiligen Kandidaten. Aber das war eine Situation, wo ich mich nie gut gefühlt hatte.
Viel Kopfarbeit, viel Denken, was Sie leisten. Geht der Mensch Stefan Radil auch mal raus in die Natur, Kraft tanken, mal einen Ortswechsel vornehmen?
Der Stefan Radil hat eine, nennen Sie es Passion, manche Leute sagen Verrücktheit, er fährt gerne Fahrrad. Und zwar weit und über Berg und Tal. Also es gibt dutzende Alpenpässe, über die ich geradelt bin. Mache das sehr, sehr gerne, teils alleine, teils mit anderen, wo ich gerade das Ruhige, das Rhythmische, aber auch das Sich-Anstrengen und den viel, viel intensiveren Naturgenuss als aus dem Auto heraus sehr, sehr schätze. Ich bin derzeit der Besitzer von 5 Fahrrädern.
Das klingt toll. 5 Fahrräder, es gibt bestimmt auch Satteltaschen für die Fahrräder. Herr Radil, der Kopf wird zwar ausgeschaltet, aber ein Buch haben Sie bestimmt auf Ihren Reisen dabei. Was ist denn das Letzte, was Sie gelesen haben, wo Sie sagen, Sie haben mich wirklich nochmal bewegt oder zum Nachdenken gebracht? Das würde ich gern mit Ihnen teilen wollen.
Also aus dem Bereich, ich lese zum Teil noch und schreibe auch noch durchaus Rezensionen zu Fachbüchern meiner soziologischen Disziplin, aber lese auch andere Sachbücher gerne. Sachbuch zum Beispiel, was ich derzeit intensiv lese, manche Teile sogar zum zweiten Mal, was selten ist bei mir, um die Frage, wie antike und mittelalterliche Bauwerke eigentlich konstruiert wurden. Oder das letzte Fachbuch, was ich mit großer Aufmerksamkeit gelesen haben, war von Michael Sandel, über das, was eine Leistungsgesellschaft an Vor- und Nachteilen mit sich bringt. Das ist ja nicht neu, im Prinzip darauf hinzuweisen, dass chancengleiche Leistungsgesellschaften auch ihre Schattenseiten haben. Das habe ich auf eine Weise gelesen, dass es mir zu denken gegeben hat, ja. Aber ich lese auch viel, viel Belletristik und Sie werden jetzt vielleicht lachen. Ich habe mich im Alter von 65 Jahren pünktlich pensionieren lassen. Und man kann ja heutzutage als Professor mit Leichtigkeit ein paar Jahre mehr arbeiten. Warum habe ich das nicht gemacht? Ein wesentlicher Punkt war nicht nur das Radfahren, das auch, sondern war eine ganze Reihe von Büchern, die seit Jahren, Jahrzehnten ungelesen in meinen Regalen da vor sich hin dämmern, endlich mal zu lesen. Ein Beispiel, den Mann ohne Eigenschaften, habe ich versucht, im Alter von 20 Jahren mal zu lesen. Ich habe nichts kapiert, habe es bald wieder weggelesen. Das habe ich dann im Alter von irgendwann 70 Jahren mit großem Gewinn gelesen. Es gibt wirklich Romane, die einen weiterbringen, ja.
Was macht Ihnen Freude, Herr Radil?
Ja, 2 Sachen habe ich ja schon genannt. Das Lesen, das Radfahren. Gerade, Sie sagten vorhin beiläufig, der Kopf ist abgeschaltet. Nee, der Kopf ist nicht abgeschaltet. Der bewundert und denkt nach. Ich wäre ja nicht der Erste, der ein Buch über das Radfahren im Zusammenhang mit dem Kopf, es gibt ja Radfahrphilosophen, schreibt. Vielleicht tue ich das mal. Oder manchmal einfach nur die abschweifenden Gedanken, die gar nicht so viel mit der Bergwelt gerade zu tun haben, die man durchradelt. Und also das Radfahren auf die eben beschriebene Weise, teils sehr intensiv körperlich, teils eben auch im Kopf. Das Lesen, übrigens auch die Musik. Ich gehe nicht so oft in Sprechtheater. Aber ich gehe im Durchschnitt mindestens einmal die Woche in ein Konzert und habe immer noch ein Klavier zu Hause stehen. Mein Nachbar ist Musiklehrer, der beschwert sich immer, dass ich so selten Klavier spiele, aber manchmal spiele ich doch auch Klavier.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, welches Instrument Sie spielen?
Ich habe früher mal ganz gut Klavier gespielt. Das ist leider ein bisschen kümmerlich geworden, was ich da zu bieten habe. Dazu habe ich dann zu lange Pausen gemacht. Ja, aber Klavier ist auch das Instrument, wo ich am meisten von verstehe.
Wir sind gespannt. Vielleicht dürfen wir nächstens Ihr neues Buch zum Radfahren und vielleicht einen kleinen Reisepodcast von Ihnen dazu hören. Herr Radil, würden Sie heute jungen Menschen empfehlen, Soziologie zu studieren?
Nicht allen sicher. Gewissen durchaus. Ich will mal so sagen, Soziologie ist eine Wissenschaft, die viele Facetten hat. Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Soziologie. Das fängt schon an, dass es Arten von Soziologie gibt in den Geisteswissenschaften, also der verstehenden hermeneutischen Wissenschaftsart sehr nahestehen. Es gibt andere Arten von Soziologie, die den Naturwissenschaften mit ihrer quantifizierenden, kausal erklärenden Art sehr nahestehen. Leider gibt es da auch manche Spaltungserscheinungen in der Soziologie. Nach meinem Verständnis könnten diese beiden Lager sich gegenseitig viel, viel nützen. Aber auch in anderer Hinsicht hat die Soziologie zum Beispiel ein theoretisches Repertoire, mit Verlaub, wo die Wirtschaftswissenschaftler gelegentlich mal hingucken sollten, die ja nicht immer an der Überfülle von theoretischen Erklärungsansätzen leiden. Da gibt es vieles. Da gibt es eine Fülle von Befunden schon von älteren Soziologen, die uns heute viel, viel zu sagen haben. Wenn man das wirklich nützt an die Vielgestaltigkeit der Soziologie, da hat man gut zu tun. Und es ist also nicht nur ein interessanter Handwerkskasten, die Soziologie, die beschäftigt sich auch mit vielen, vielen unterschiedlichen, auch aktuellen und munteren, wenn ich so sagen will, Fragestellungen. Sie haben eine große Freiheit, dann auf dieses oder jenes loszugehen, was Sie interessiert. Ich kenne kaum eine Wissenschaft, die diese Fülle an ganz unterschiedlichen Gegenstandsbereichen kennt. Ja, ich würde es schon den Leuten, die das reizvoll sind und sich nicht verlieren in dem großen Handwerkskasten, schon empfehlen.
Es ist ja auch was Besonderes, dass Ihnen die Ehrendoktorwürde im Fach der Wirtschaftswissenschaften zuerkannt wurde.
Ja, witzigerweise habe ich 3 verschiedene Doktortitel. Also der erste normale war ein Dr. Phil, der zweite Dr. Rer Pol Habil, also eher ein politologischer Habilitationstitel, und der wirtschaftswissenschaftliche Ehrendoktor. Ja, also das hat was mit Budapest zu tun, das hat einfach damit zu tun, das ist eine Universität primär für Wirtschaftswissenschaften, die heute immer noch existiert, natürlich, die auch zu mehr Ehren gekommen ist, aber leider auch unter der Fuchtel des Herrn Orban steht und längst nicht mehr diese Freiheitsgrade wie früher hat. Und mit einem holländischen Kollegen zusammen haben wir ein EU-Programm, ein Tempus-Programm hieß das, gestartet, und mit viel EU-Geld haben wir zusammen die Soziologie in dieser wirtschaftswissenschaftlichen Universität errichtet. Das hat natürlich lange gedauert. Ich war oft und lange in Budapest. Und als Dankbarkeit, so kann man das ein Stück weit sagen, und weil schon auch wir uns natürlich bemüht haben, eine gewisse Verzahnung zwischen Soziologie und Wirtschaftswissenschaften bei der Einrichtung dieser neuen Studiengänge hinzukriegen, hat man uns beiden dann diesen Ehrendoktortitel verliehen, ja.
Herr Radil, ich danke Ihnen für das Gespräch. Toll, dass wir Sie persönlich kennenlernen durften. Und ich möchte mich nochmals bedanken für die Zeit, die Sie für uns mitgebracht haben.
Gern geschehen. Ich bedanke mich für die Fragen. Das führt dazu, auch über den eigenen Weg mal mehr nachzudenken, als man das normalerweise tut.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!